Ich lese uns die Verse 30 bis 40, das sind die letzten Verse aus dem 11. Kapitel des Hebräerbriefes, diesem Glaubenskapitel. Und wie schon angekündigt, unter dem Thema Glaube macht siegreich. Macht siegreich. Das wird uns hier auch bestätigt in diesen Versen, die ja auch zur Ermutigung der wachsenden, werdenden Gemeinde in Jerusalem, darum herum, besonders aus den Hebräern und natürlich auch aus den Heiden gegeben ist. Ermutigung, Gott schenkt Sieg durch Glauben an ihn und Glaubensgehorsam. Durch den Glauben fielen die Mauern Jerichos, da sie 7 Tage um sie herumgegangen waren. Durch den Glauben ward die Hure Rahab nicht verloren mit den Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm. Und was soll ich mehr sagen? Die Zeit würde mir zu kurz, wenn ich sollte erzählen von Gideon und Barak und Simson und Jephtha und David und Samuel und den Propheten, welche haben durch den Glauben Königreiche bezwungen, Gerechtigkeit gewirkt, Verheißungen erlangt, der Löwen Rachen zugestopft, des Feuers Kraft ausgelöscht, sind des Schwertes Schärfe entronnen, sind kräftig geworden aus der Schwachheit, sind stark geworden im Streit, haben der fremden Heere da niedergelegt. Weiber haben ihre Toten durch Auferstehung wiederbekommen. Andere aber sind zerschlagen und haben keine Erlösung angenommen, auf dass sie die Auferstehung, die besser ist, erlangten. Etliche haben Spott und Geißeln erlitten, dazu Band und Gefängnis. Sie wurden gesteinigt, zerhackt, zerstochen, durch Schwert getötet. Sie sind umhergegangen in Schafpelzen und Ziegenfellen, mit Mangel, mit Trübsal, mit Ungemach, deren die Welt nicht wert war, und sind im Elend umhergeirrt in den Wüsten, auf den Bergen, in den Klüften und Löchern der Erde. Diese alle haben durch den Glauben Zeugnis überkommen und nicht empfangen die Verheißung. Darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden. Glaube birgt in sich Sieg über das Böse, über die Widerwärtigkeiten. Der Schreiber des Hebräerbriefes sagte ganz klar, wenn wir das alles aufzählen wollten, würden wir nie zu Ende kommen. Es sind nur einige Beispiele, die uns ermutigen sollen, wie groß der Sieg schon gewesen ist, zu der Zeit, wo der Erlöser, der Herr über allem, noch gar nicht geoffenbart war. Sie haben durch den Glauben Zeugnis bekommen, dass sie in diesen Sieg mit hineingenommen werden. Aber sie hatten Jesus Christus noch nicht erkannt, weil er noch nicht da war. Aber die Verheißung, dass er kommen würde und dass dieser vollkommene Sieg auch offenbar werden würde, die war ihnen schon gegeben. Und im Blick auf diese Verheißung haben sie gelebt und haben erfahren, es ist nichts unmöglich. Wir haben gewaltige Dinge eben gelesen, was da alles passiert ist. Und der Gemeinde soll gesagt werden, und euch soll das auch passieren. Wie viel mehr sogar, die ihr jetzt wisst, der Messias ist da, der Sieg ist vollbracht, vollkommen. Er sitzt zur Rechten des Vaters und vertritt uns. Und wir haben durch ihn einen Sieg nach dem anderen. Und wenn wir hier zum Schluss gelesen haben, darum, dass Gott etwas Besseres für uns zuvor ersehen hat, dass sie nicht ohne uns vollendet würden, können wir das auch auf die Situation des noch blinden Israels übertragen. Israel hätte vollendet werden können, schon längst. Die Decke, die ihnen vorgehängt ist, hätte, wenn sie nicht da wäre, hätten sie den Messias erkannt. Und das Friedensreich wäre aufgerichtet, sie hätten ihn zum König gemacht. Aber sie sollten auch nicht ohne uns vollendet werden. Das Evangelium sollte auch zu uns kommen. Deswegen sind sie zwar in der Stärkung des Glaubens vorangebracht worden. Der Gott Abrahams, Isaaks und Jakobs ist da und er hilft euch auch jetzt. Das seht ihr ja, so könnte er sagen, dass alle versucht haben, euch umzubringen und ihr lebt immer noch. Dass alle versucht haben, den Staat Israel von der Landkarte wegzuwischen Und es klappt nicht. Dass die größten Optimisten gesagt haben bei der Staatsgründung 1948, Israel wird nur 3 Wochen überleben können. Eine Handvoll, eine geringe Schar der Juden gegen 40 Millionen Feinde. Sie werden es nicht schaffen. Feinde, die bewaffnet sind bis an die Zähne mit den besten Waffen aus dem Norden von Russland. Sie werden nicht überleben und sie leben immer noch. Also die Kraft des Glaubens wird bei ihnen bewiesen. Aber sie sind noch nicht durchgedrungen zur Vollendung, weil sie den Messias noch nicht erkennen konnten, damit sie nicht, weil ihnen das Evangelium zuerst zusteht, nicht ohne uns vollendet werden. Darum ist uns erst das Evangelium gegeben, wie es der Römer 11 sagt, dass sie ihr Fall ist den Heiden zum Segen geworden, damit sie denen dann nacheifern. Und wenn schon ihr Fall ein großer Segen für die Heiden geworden ist, ist ja gar nicht auszudenken, was das dann wird, wenn sie auch sehend werden. Da sagt die Schrift, das ist ja Leben von den Toten. Wenn diese sehend werden, wenn wir jetzt schon so reich gesegnet sind in den Nationen, weil sie blind sind und haben das Evangelium empfangen, durften uns bekehren, Jesus kennenlernen, siegreich leben, was wird das bedeuten, wenn erstmal das ganze Volk sich bekehrt? Das ist Segen ohne Ende. Leben von den Toten. Der Glaube an Gottes Liebe, an das einmalige Opfer in Jesus Christus, und wir betonen ja auch immer wieder und haben das getan, an die Einmaligkeit. Es muss nicht wiederholt werden, das einmalige Opfer für die Sünden, das der Herr gegeben hat auf Golgatha. Der Glaube an die Auferstehung der Toten und die Himmelfahrt Jesu, die Ausgießung des Heiligen Geistes, bewirkt nicht nur die Loslösung von den Lasten der Vergangenheit, dass wir sagen, danke, unsere Schuld, die sich bis heute angehäuft hat, ist vergeben. Die Lasten der Vergangenheit sind uns abgenommen. Vielmehr gibt dieser Glaube uns Kraft, in der Gegenwart und auch in der Zukunft siegreich, überwinderhaft leben zu können. Er gibt uns Kraft über die gegenwärtigen Ereignisse hinaus, etwas zu glauben, etwas zu tun, was wir hier noch nicht sehen, sondern vom Himmel her schon geoffenbart bekommen haben. Er gibt uns Kraft, auch für die zukünftigen Zeiten gewappnet zu sein, ohne dass wir wissen, was auf uns zukommt. Wir sind bereits gewappnet durch diesen Glauben. Egal, was dort kommt. In Jesus haben wir diesen Sieg, ja. Die Gemeinde und somit ja alle aus Juden und Heiden sollen nicht mutlos werden in den stets wiederkehrenden Glaubenskämpfen, sondern sie sollen Aufblick behalten zu Jesus. Und wir merken das ja auch so im Rahmen einer Freizeit. Es gibt viele Situationen, wo das, was man gewonnen hat an Freude, vielleicht hier in der Versammlung, im Nachhinein vielleicht durch Missverständnis oder Streit und so, schnell wieder abgebaut werden soll. Und dann ist alles wie weggeblasen, als ob überhaupt gar keine Versammlung stattgefunden hat, im Herzen des Einzelnen. Wir sollen nicht mutlos werden. Wir sollen uns nicht durch diese Widerwärtigkeiten irritieren lassen. Der Sieg Jesu bleibt bestehen. Und was er zugesagt hat, das bleibt auch. Selbst wenn wir vorübergehend den Anfechtungen ausgesetzt sind, die das Gewonnene zurückdrängen wollen in uns, die Freude erlahmen lassen wollen und die Traurigkeit fördern möchten. Diese Glaubenskämpfe zeigen nicht auf, dass etwas die Siegesmacht Jesu schmälern oder annullieren könnte. Diese Glaubenskämpfe zeigen nicht auf, dass die Kraft des Sieges nur für eine bestimmte Zeit reicht, sondern sie zeigen nur auf, dass hier etwas Großes in Gang gekommen ist, was eigentlich nicht überwindbar ist und unheimlich störend wird für die Welt. Jesu Sieg ist störend in der Welt. Und man versucht es zu bekämpfen, ähnlich wie dieses Bild, ein kleiner Mann, ein Riese, breite Schultern, der kleine Mann versucht den Großen zu boxen und der hält einfach seine Hand oben drauf und lässt den da rumboxen. Aber er hört nicht auf zu boxen, obwohl er gar keine Chance hat. Er könnte doch einsehen, der kommt an den Großen überhaupt nicht ran. Nein, er boxt weiter. Und der andere steht da, ruhig, und hält sich an seinem Kopf fest. Das ist das. Die Anfechtungen sind auch da. Aber die sind genauso einzuordnen wie diese kleine Person, die vergeblich in der Luft boxt. Es soll nur zeigen, wie groß der Sieg Jesu ist, dass er unter allen Umständen alle Unsinnigkeit von allem bekämpft werden will und muss. Weil man verzweifelt an dieser Größe des Sieges. Man kann ihn gar nicht mehr beherrschen. Und die Verzweiflung treibt den Widersacher und die Menschen, die auf seiner Seite stehen, in Verzweiflungsaktionen. Aber es zeigt uns auch, dieser Widerstand, dass wir nicht zum Glaubenssieg kommen sollten, dass möglichst keine anderen Seelen in der Welt gewonnen werden sollen. Wir sollen abgehalten werden, den Sieg Jesu zu proklamieren. Wenn jemand in meinem Leben Sieg sieht, über die Sünde, über die schwierige Situation, könnte ein anderer ermutigt werden. Und das darf nicht sein. Deswegen bloß keinen Sieg zeigen. Müssen wir bekämpfen. An dem Christen soll nur nicht zu sehen sein, dass er Jesus kennt, dass er Sieg hat. Dann wird keiner ermutigt und dann können wir alle, so könnte der Widersacher sagen, auf unserer Seite behalten. An die Korinther, im ersten Kapitel, im ersten Brief, 15. Kapitel, Vers 34, musste der Apostel Paulus von ihrer Schwachheit, der Schwachheit der Gläubigen, ein Zeugnis geben, aufgrund der erneuten Mutlosigkeit. Weil sie so viele Fragen hatten und Unsicherheiten, wie ist denn das mit der Auferstehung nun? Das wussten die ja nun am Anfang ganz genau. Als sie sich bekehrten, wussten sie ganz genau, Jesus Christus ist auferstanden von den Toten. Er hat den Tod besiegt und ich mit ihm. Und jetzt ließen sie plötzlich Fragen zu, ja, wie ist das mit der Auferstehung? Da gibt es so viele Diskussionen. Und Paulus sagt, ich muss euch mal etwas sagen. Viele wissen gar nichts von Gott. Und das sage ich euch zur Schande. Werdet doch mal nüchtern wieder. Lasst euch doch nicht mutlos machen. Der Sieg ist doch da. Haltet euch doch an den Sieg Jesu fest. Er ist auferstanden. Das muss euch genügen und ihr mit ihm. Werdet nicht mutlos. Werdet nüchtern. Denn viele erkennen das Zeugnis der Auferstehung Jesu an eurem Leben gar nicht. Der Glaubenskampf in der Glaubenstreue lässt uns doch am Ende immer siegreich sein. Und ich sage bewusst am Ende, auf der Wegstrecke scheint es manchmal anders zu sein. Auf der Wegstrecke scheint der Widersacher augenscheinlich mal einen Sieg zu verzeichnen. Aber das ist nicht so. Das Ende ist wichtig. Das Ende schaut an. Immer das Ende. Steht auch im Blick auf die Lehrer geschrieben. Nicht alles, was der Lehrer sagt oder die Lehrer sagen oder lebt, ist dann richtig. Schaut sein Ende an. Und dann folgt dem Glauben nach. Ob das wirklich Frucht gebracht hat oder ob das nur Schaumschlägerei war. Ich sage das nur so, das verstehen wir dann ganz gut. Man kann so viel religiösen Schaum schlagen und gar nicht darin leben. Und gar nicht diese Hoffnung ausleben und für sich selber in Anspruch nehmen. Schaut das Ende an, das ist wichtig. Und dann folgt ihrem Glauben nach. Und somit sollen wir glauben, am Ende ist auch der Sieg offenbar. Nur durchhalten. Geduld ist euch Not. Ob es der Kampf mit der alten Natur ist, die uns immer wieder einen Strich durch die Glaubensrechnung machen will, oder ob es die Lebensumstände sind, mit denen wir konfrontiert werden, mit denen wir kämpfen. Oder ob es materielle Dinge sind, die uns schwer werden wollen. Menschliche Beziehungen, die uns im Wege stehen. Wir sollen nicht resignieren, sondern wissen, am Ende ist der Sieg da. wir halten durch. Wir geben den Widerständen nicht die Ehre, sondern der Glaube trägt uns durch und weiter. Für die hebräische Gemeinde sollte also wichtig bleiben, wie lange auch der Glaubenskampf dauern würde. Es ist uns nicht verheißen, dass er vielleicht nur ein Tag, zwei Tage, eine Woche, ein Jahr dauert. Manch ein Glaubenskampf für eine Sache dauert 10 Jahre. Oder wie wir es gehört haben, die eine Mutter oder Vater oder Mensch hat 50 Jahre gebetet und schon hat sich der andere bekehrt. 50 Jahre Glaubenskampf im Gebet und schon hat er sich bekehrt. Also wie lang der Glaubenskampf ist, das spielt die Rolle nicht. Und egal wie lang er ist, wir dürfen und sollen unser Vertrauen, wurde hier gesagt, nicht wegwerfen. Die Geduld soll bis zum Ende festbleiben. Sie ist absolut nötig, damit wir weiter im Willen Gottes leben und somit auch im Sieg Gottes stehen und leben. Dieses Glaubenskapitel, das ganze 11. im Hebräerbrief, soll deutlich machen, dass es besonders ja auch schon sichtbar geworden ist bei Männern und Frauen des alten Bundes, dass Gott zu seinen Verheißungen und seinem Wort ganz fest steht. Die Glaubenssiege werden nicht erst errungen seit der Sichtbarwerdung des Messias, sondern sie wurden auch vorher schon errungen, im Glauben auf den Messias hin. Es ist derselbe Glaube, es ist kein anderer Glaube. Wir können nicht sagen, Mose hat einen anderen Glauben gehabt als wir heute. Nein, nur sein Glaube war noch nicht mit dem Sichtbarwerden des Messias verbunden, sondern mit dem unsichtbaren Messias, der verheißen war. Aber die Auswirkung war mächtig und vollmächtig. Der Glaube offenbarte Sieg über Sieg. Die größten Sachen waren nicht so schwer, sie zu überwinden. Und das gilt natürlich erst recht auch in der Gemeinde Jesu. Glaube ist immer der Sieg über Sünde, über Anfechtung, über die satanischen Intrigen in dieser Welt. Es ist immer nur eine Zeitfrage, wann dieser Sieg offenbar wird. Eine Zeitfrage. Und hier liegt oft unser Problem, dass wir, die wir äußerlich gesehen keine Zeit haben, denn wir werden immer älter und sind eines Tages nicht mehr da. Die Zeit verfließt. Jedes Jahr ein Jahr drauf. Und weil wir glauben, keine Zeit zu haben, weil unser Leib keine Zeit hat, warten wir oft nicht auf die Stunde des Sieges in den äußeren Situationen ab. Wir möchten es gleich geklärt haben. Und wenn das nicht gleich sichtbar ist, werden wir nervös, werden wir unruhig. Aber wenn wir glauben, dann werden wir auch den Sieg erleben. Beispiele des Glaubens haben wir jetzt zum Schluss noch hier aufgezeichnet gefunden, am Ende des 11. Kapitels. Zum Beispiel Josua. Das Volk Israel nahm Jericho ein. Durch den Glauben ein gewaltiger Sieg, indem sie 7 Tage um diese Stadt rumgingen, genau nach der Anweisung, wie es Gott gegeben hat. Das haben sie nicht aus sich gemacht. Sie haben sich ja also nicht ein eigenes Glaubensprogramm aufgesetzt. Wir versuchen es mal auf diese oder jene Weise. Nein, der Engel des Herrn hat ihnen das gesagt. So sollt ihr das tun. Und sie haben es auch genauso vollführt. Jericho, Kapitel 6, Josua war verschlossen und verwahrt vor den Kindern Israels, dass niemand aus- oder einkommen konnte. Aber der Herr sprach zu Josua: Siehe da, ich habe Jericho samt seinem König und seinen Kriegsleuten in deine Hand gegeben. Lass alle Kriegsmänner rings um die Stadt hergehen einmal und tu es 6 Tage so. Und lass 7 Priester 7 Posaunen des Halljahrs tragen vor der Lade her. Und am 7. Tag geht ihr 7-mal um die Stadt und lasst die Priester die Posaunen blasen. Und wenn man das Halljahrshorn bläst und es lange tönt, dass ihr die Posaune hört, So soll das ganze Volk ein großes Feldgeschrei machen, so werden der Stadtmauern umfallen und das Volk soll hineinsteigen, ein jeglicher stracks vor sich hin. Also eine Anweisung im Glauben zu handeln. Jeden Tag einmal rumgehen. Mit der Lade, mit den Posaunen und am siebten Tag siebenmal. Und wenn er das siebenmal gemacht hat, dann ruft er den Sieg aus, auch wenn er noch nicht zu sehen ist. Dann macht ihr Kriegsgeschrei, wir haben gewonnen. Wir haben gewonnen. Das macht ihr dann, wenn das fertig ist. Und wenn ihr das sagt, fallen die Mauern um und dann, die fallen nach innen nämlich, dann könnt ihr stracks darüber gehen. Der Sieg ist im Glauben vorhanden. Sie haben nicht erst gewartet, ob die Mauern fallen, mal gucken, ob das passiert. Und wenn sie dann fallen, dann rufen wir, wir haben gewonnen. Nein, wir haben vorher schon gewonnen. Ihr macht dann ein Geschrei, Kriegsgeschrei, wir sind die Sieger mit dem Herrn. Und dann werden die Mauern umfallen. Und dann verbannt ihr die ganze Stadt. Und es steht hier im Hebräerbrief. Eine Ermutigung, wir haben bereits gewonnen. Durch den Glauben wurde diese Stadt eingenommen. Und hier kommen ja auch diese Zahlen, 7 Priester, 7 Posaunen, 7 Haljas, Posaunen und 7 Tage immer zusammen. Das ist die göttliche Vollzahl. Wenn Gott da ist mit seiner Kraft, dann geschieht es immer, dass der Sieg erkannt werden kann und muss. 7 Tage lang, nach 7 Tagen Kriegsgeschrei, Siegesgewissheit heißt das. Die Formierung war, das Kriegsvolk sollte drumherum gehen. Das heißt, das Siegesbewusstsein sollte in ihnen sein. Die Priester sollten mitgehen. Das ist Segensbewusstsein. Wir haben den Segen. Die Lade Gottes sollte mitgeführt werden. Das ist Gottesbewusstsein. Er ist dabei. Und das Volk sollte mitgehen. Das ist Glaubensbewusstsein. Alles schon fertig im Vorfeld. Ja, der Sieg ist da, der Segen ist da, Gott selbst ist da, der Glaube ist da. Was fehlte nun noch? Ja, nur noch, dass wir es auch sehen, was wir schon haben. Jericho haben wir schon, aber jetzt müssen wir es nur noch sehen, aber wir haben es eigentlich schon. Der Sieg ist da. Das ist das, was durch den lebendigen Glauben, der vom Himmel her im Heiligen Geist kommt, geschieht. Auch lasen wir im Hebräerbrief, schaut, wie ging es denn mit Rahab zu, mit der Hure Rahab, die dort in Jericho wohnte. Sie glaubte an den Gott Israels. Denn alle hatten gehört, was der Gott Israels getan hat mit dem Volk, wie er sie durch Schilfmeer geführt hat, durch die Wüste geführt hat, wie er die Feinde vor ihnen verstoßen hat, das haben sie alles gehört. Und die zitterten alle, so sagt die Rahab. Sie berichtet das den Kundschaftern und sagt, ja, alle sind voller Bange. Aber ich glaube an euren Gott. Ich glaube, ich will nicht nur zittern, sondern ich glaube an ihn. Und ihr müsst mir ein Versprechen geben, dass wenn ihr die Stadt einnimmt, und ich weiß, ihr werdet sie einnehmen. Sie hat sich gar nicht dagegen gewehrt und hat es gar nicht versucht, ihn auszureden. Sie wusste, dass Gott seinen Plan erfüllt. Dann denkt an mich. Dann denkt an mich und meine Familie. Bringt sie nicht um. Und da heißt es dann ja auch, haben wir gerade gelesen, durch den Glauben war die Hure Rahab nicht verloren mit den Ungläubigen, da sie die Kundschafter freundlich aufnahm. Sie glaubte an Erlösung und ließ die Kundschaft an einem roten Seil aus dem Fenster der Stadtmauer. Und das rote Seil symbolisiert ja Erlösung, Blut. Ich glaube an die Erlösung. Und ihr wurde dann auch gesagt, mach es so, wenn wir dann kommen und wir sehen dieses rote Seil, dass du immer noch an die Erlösung glaubst, dann habe keine Angst, dir wird nichts geschehen. Bleib in deiner Wohnung, komm keiner heraus, wir werden euch nicht töten. Und sie hing das Seil ins Fenster. Sie wurde erinnert an die Blutopfer, die Israel gab, und freute sich auf die Befreiung. Trotz, und hier steht ja extra Hure Rahab, hier steht nicht nur Rahab, Hure Rahab, trotz Hurerei, trotz all der Dinge, die sie getan hat und zum Tode führen sollten, ward ihr Vergebung zuteil. Durch den Glauben an Erlösung. Den Glauben an die Erlösung, die der Gott Israels brachte. Für uns jetzt schon in Jesus Christus, damals durch die Opfer der Tiere, durch das Blut. Und nicht nur das, der Glaube beschenkte sie so stark im Sieg, dass sie sogar die Mutter von Boas sein konnte, der Urgroßvater Davids wurde. Das ist der Sieg des Glaubens. Sie wurde eingereiht in den Stammbaum Jesu. Oder wir lasen von Gideon. Er glaubte und siegte. Mit nur 300 Mann besiegte er ein Heer von 135.000 Midianiter. Mit nur 300 Mann. Diese Erinnerung hier im Neuen Testament ist nicht aus geschichtlichen Gründen gegeben. Dass wir besser die biblische Geschichte kennenlernen. Was mal so gewesen ist, damals war es. Ja, ich habe ja so eine Radiosendung, die hieß immer, damals war es. Ne? Damals war es. Nein, deswegen ist es nicht gegeben. Sondern ist gegeben, dass wir daran denken, auch heute ist es so. Auch heute ist es so. Und noch viel mehr. Was der Gideon erlebt hat, mit diesen 300 Leuten 135.000 Midianiter zu schlagen. Und das Ganze noch ohne Waffen. Die Ausrüstung, so lesen wir es ja, war ja eine ganz schlichte und einfache, nämlich eine Glaubensausrüstung. In Richter 7 war es ja so, dass er die Leute prüfen sollte, wer überhaupt mitgenommen werden konnte. Es konnten ja auch nur die glaubenden Leute mitgenommen werden, die keine Angst hatten, die wirklich im Glauben an den Gott Israels standen. Nicht, da kamen ja viele zu ihm, wollten mitkämpfen, aber der Herr sagt, nein, nein, sage den Leuten, wenn einer nur ein bisschen verzagt ist, der soll gleich wieder nach Hause gehen. Der kann keinen Sieg haben. Der kann keinen Sieg haben. Wer nicht dem Gott Israels glaubt, vom Himmel her sich beschenken lässt, der wird sieglos bleiben. Also die schickt man gleich wieder nach Hause. Und dann blieben noch 10.000 gerade übrig, also zwei Drittel sind nach Hause gegangen. Aber von denen, sagt der Herr, sind auch nicht alle ganz echt. Deswegen die Wasserprüfung kam dann. Du wirst sehen, da gibt es welche, die vor Durst hauen die sich gleich in das Wasser, in die Quelle rein. Die achten gar nicht, ob da irgendwie jemand kommen könnte. Ja. Hauptsache, ich trinke aus der Quelle. Aber dann wirst du andere finden, die sich ihrer Aufgabe und des Auftrags bewusst sind. Die werden mit der Hand das Wasser schöpfen und die bleiben wachsam. Aus der Hand schlürfen, wie ein Hund lecken. Die wirst du dann sehen und die nimmst du. Und dann war Gideon erstaunt, es waren nur 300. Ja, was sind mit den anderen? Ah, das Herz ist ganz anders. Die können gar keinen Sieg haben. Denn die können nicht glauben. Die können mir nicht ganz vertrauen. Und mit diesen 300 hat Gideon den Glaubensweg angetreten. Und er wusste, dass dort viele sind, schwer bewaffnete Leute. Aber er rüstete seine Leute aus, mit einem Krug lesen wir, mit einem leeren Krug, mit einer Fackel, mit einer Posaune. Das war Kriegsmaterial, das sie hatten. Und im Namen des Herrn riefen sie von dem Berghügel herunter, hier ist Gott, hier ist das Schwert Gideons, Gottes Schwert und hier ist Gideon. Und der Herr schenkte eine Furcht über die Feinde, Wir lesen, dass sie sich zum größten Teil gegenseitig umbrachten. Glaube birgt Sieg. Es handelte sich ja um die Midianiter, die das Land Israel lange Zeit bedrängten und sie nicht zur Ruhe kommen ließen. Wie können wir herrschen über die Feinde, die uns bedrängen? Durch Glauben. Glaube birgt in sich Sieg. Der Glaube von Gott geschenkt, die Anweisung, was Gott sagt zu tun, birgt in sich einfach den Sieg. Der ist vorhanden. Und da haben diese 300 sicher nur gestaunt. Ja, was sollten wir eigentlich hier tun? Ja, die sind ja schon alle jetzt erledigt. Gibt es ja gar nicht mehr zu tun. Da waren 15.000, die noch fliehen konnten von dieser großen Masse. Und denen sind sie da hinterher und haben sie auch noch dingfest gemacht. Deswegen steht das hier im Hebräerbrief, dass auch Gideon durch den Glauben diesen Sieg über die Mehrheit der Midianiter erringen konnte. Nicht, weil er so stark wäre. Ja, er war gar nicht dementsprechend ausgerüstet. Oder wir lesen davon Barak, der wird hier angeführt in Richter 4. Barak, er besiegte mit 10.000 Mann Fußvolk den Kanaaniter, den Feldherrn Sisera, der sich mit 900 eisernen Wagen und vielen Soldaten gegen Israel aufmachte. Mit Fußvolk gegen 900 eiserne Wagen, Pferdewagen. Und er hatte den Sieg durch den Glauben. Ich lese da mal Richter 4, Vers 14 und 15. Deborah aber sprach zu Barak, auf, das ist der Tag, da dir der Herr Sisera hat in deine Hand gegeben. Denn der Herr wird vor dir her ausziehen. Also zog Barak von dem Berg Tabor herab und die 10.000 Mann mit ihm nach. Aber der Herr erschreckte den Sisera samt allen seinen Wagen und ganzem Heer vor der Schärfe des Schwertes Baraks, dass Sisera von seinem Wagen sprang und floh zu Fuß. Das heißt also, der Barak handelte im Glauben auf das Wort des Herrn hin und während er im Glauben handelte, erschreckte der Herr die Feinde und machte sie einfach unfähig zum Kampf und zum Sieg. Der Sieg tritt ein, wenn der Glaubensweg beschritten wird. Dann lesen wir auch von Jephtha, Richter 11, der die Ammoniter besiegte, die im Ostjordanland wohnten. Die Ammoniter machten sich auf und wollten Israel vertreiben. Wir wissen ja, bei der Landeinnahme gab es ja vorher mit den Kindern Ammon Streit. Sie wollten sie nicht durchlassen, haben sie bekämpft. Und während des Bekämpfens nahm Israel 20 Städte ein und dort wohnte dann Ruben, der Stamm Ruben. Ja, dann wohnte auch Gad dort und ein halber Stamm Manasse auf der Ostjordanseite. Das ist diese Seite, die eigentlich zu Israel noch gehört, die Stammesseite. Nicht nur Westjordanland, auch Ostjordanland. Ja? Aber eines Tages hat es dem Ammoniter nicht mehr gefallen und er wollte einfach das zurückholen. Und da hat man den Sohn Gileads, den Jephtha, der ein unehelicher Sohn war, der ausgestoßen war von der Familie, damit er nicht Erbe wird, hat man zurückgeholt und hat gesagt, bitte sei doch jetzt unser Hauptmann. Und dann hat dieser sich darauf eingelassen und mit dem ammonitischen König gesprochen. Schaut, 300 Jahre leben wir ja schon hier und jetzt fällt er plötzlich ein, uns zu verjagen. Dann hätten das ja auch, wenn das echt wäre, vorher die Könige tun können. Wie kommst du nun darauf? Und er ließ aber nicht auf sich einreden, der ammonitische König. Und Jephtha bezwang sie und hatte einen großen Sieg durch den Glauben, weil er sagt, ich werde im Namen des Gottes Israels gehen. Denn er hat mir diese Aufgabe übertragen. Durch den Glauben schlug er die Ammoniter und bewahrte das Gebiet, das zu Israel gehört. Von David haben wir gelesen. Erinnerung, denkt an David. 1. Samuel 17, 45. Er besiegte den Unbesiegbaren. David besiegte Goliath. Wie besiegt er ihn? Weil David so ein guter Kriegsmann war? Nein, weil er gläubig war und weil er im Glauben diesem Goliath begegnete. Es heißt hier in Vers 45 von 1. Samuel 17, David sprach zu dem Philister, du kommst zu mir mit Schwert, Spieß und Schild, ich aber komme zu dir im Namen des Herrn Zebaoth. Also im Glauben an diesen und an seine Macht. Da hast du schon längst verspielt, lieber Goliath. Da kannst du jetzt machen, was du willst. Der Sieg steht fest. Du kannst dich aufbäumen. Und wir wissen, wie es weiterging. Dass der schnaufend auf David zukam und David seine Schleuder nahm. Und der Stein genau an der richtigen Stelle traf. Du bist besiegt, Goliath. Ich komme im Namen des Herrn. Ich bin gläubig. Ich glaube an seine Kraft. Ich halte fest an seinem Sieg. Und du streitest gegen sein Volk. Das kann dir nie gelingen. Ich komme im Namen des Herrn. Merken wir, woran wir erinnert werden, auch in unserem Alltag? Ich bin ein Kind Gottes. Wir können zu der Situation sagen, es wird dir nie gelingen, mich zu beherrschen. Und wenn du dich noch so aufbäumst gegen mich und mir die Lage noch so schwierig machst, ich bin ein Gotteskind, das kannst du nicht besiegen. Denn der Sieg ist des Herrn. Du kommst zur Strecke, wenn nicht heute, dann im Morgen, vielleicht in einer Woche, vielleicht in 3 Monaten. Aber zur Strecke kommst du. Die Situation, die schwierige, hat nicht das letzte Wort über unser Leben, wenn wir im Glauben bleiben. Sie ist und wird auch sichtbar besiegt. Wir werden erinnert an viele, was sie alles getan haben, Königreiche bezwungen, der Löwen Rachen zugehalten. Wir denken da an Daniel, der wegen seines Glaubens in die Löwengrube geworfen worden ist, weil er betete. Und in diesen 30 Tagen sollte nur dem heidnischen König eine Bitte vorgetragen werden dürfen. Aber er betete zu seinem Gott 3-mal am Tag. Er kam zu den Löwen. Ja, was passierte? Der Fall war schon erledigt. Schon in dem Moment, wo er reingeworfen wurde, war schon erledigt. Der Sieg war da. Und der König kam am nächsten Tag und schaute nach. Wie geht's dir? Bist du noch da? Ja, der König lebe ewiglich. Der Sieg war ja schon da, vorher. Die Löwen haben nichts gemacht, waren freundlich. Der Sieg ist im Glauben vorhanden. Daniels Freunde wurden, weil sie sich nicht gebeugt haben vor dem Standbild des Königs, das er hat aufrichten lassen und bei Posaunenschall sollte man davor niederknien und anbeten, und sie haben es nicht getan, hat der König sie in den Feuerofen werfen lassen. Der Sieg war aber schon längst programmiert, bevor sie da reinkamen. Und dann schaute Nebukadnezar, wie geht's denn? Ja, gar nicht. Oh, da ist ja noch einer dabei. Sieht aus wie ein Engel. Kein Brandgeruch, kein nichts an ihnen zu finden. Weil sie ihrem Gott vertraut haben, steht geschrieben. Ihrem Gott vertrauen. Sie haben zu ihm gesagt, ach, wenn du uns da reinwirfst, das macht auch nichts, deswegen werden wir dir trotzdem nicht gehorchen. Denn wir glauben an den Gott Zebaoth. Sein ist der Sieg, nicht dein. Und sie kamen heraus und es war nichts geschehen. Im Feuerofen, den man 7-mal heißer gemacht hat als gewöhnlich, dass sogar die Heizer umkamen. So heiß war er. Und ihnen passierte nichts. Das wird uns hier alles gesagt. Und zwar als Gemeinde Jesu, deswegen steht es im Neuen Testament. Es ist nicht nur ein geschichtlicher Abriss, der bewusst werden soll, sondern eine Glaubensstärkung für die Zeit, die auch vor uns liegt. Der Sieg ist des Herrn. Viele wurden gekräftigt in ihrer Schwachheit durch den Glauben. Tote wurden durch den Glauben lebendig. Nur 2 Beispiele. Dass ja Elia in das Haus der Witwe zu Zapat geführt worden ist Und der Sohn wurde dann krank. Er wurde ja ernährt durch diese Witwe. Und eines Tages war er tot. Und durch die Kraft des Glaubens, dass sie vertraute, die Mutter, dass er ein Prophet Gottes ist und Elia glaubte seinem Gott, wurde das Kind wieder lebendig. Auch unter Elisa, 2. Könige 4, als er in das Haus einer Frau kam, die ihm immer ein Bett zurechtgemacht hat, wenn er auf der Durchreise war und ihn versorgte, ihn immer aufnahm, eine Dachstube gab. Und da hörte er auch eines Tages, und er wollte ja doch, dass sie auch belohnt wird, und betete ja auch zu dem Herrn, dass sie ein Kind empfängt. Und sie hat es empfangen, wo eigentlich nichts möglich war. Aber dieses Kind nachher auch todkrank wurde und starb. Und Elisa sich über diesem Kind beugte. Er glaubte an den Herrn. Und die Frau vertraute, dass er ein Prophet des Herrn ist und was er sagt auch stimmt. Und das Kind wurde wieder lebendig. Tote wurden erweckt. Auch wenn etliche ihr Leben verloren haben, weil sie es nicht anders wollten, haben wir gelesen. Weil sie sagten, nein, es ist doch viel besser, gleich bei Gott zu sein. Ich möchte gar nicht hier von den Drangsalen erlöst werden. Wenn die dazu dienen können, mich aufzunehmen in die Herrlichkeit, in die Auferstehung, die viel besser ist, dann will ich das. Und sie ließen sich lieber in den Märtyrertod begeben und aus diesem physischen Leben ziehen. Wenn sie also auch ihr Leben verloren, konnten sie dennoch nicht von dem Leben aus Gott getrennt werden. Diese erkannten den Sieg Gottes über die Sünde, über den Tod, über den Satan und ließen deshalb auch in Trübsal nicht vom Glauben und Glaubenszeugnis ab, sondern sie hielten daran fest. Selbst dann, Sacharja, der ja getötet wurde, er wird ja auch beschrieben hier, er ist der Sohn des Priesters Jojadas gewesen, unter dem König Joas, das ist der 8. König in Juda gewesen, der erwecklich lebte, der auch die Götzenaltäre abtat. Aber weil dieser Sacharja, der Priester, von Gottes wegen eine Botschaft weitergab, er sah nämlich, dass das Volk abtrünnig wurde und nicht mehr so wandelte, wie es der Erweckung gebührt vor dem Herrn, bekamen sie ein Groll und töteten ihn, steinigten ihn. Wir lesen das in 2. Chronik 24, ab Vers 18. Und sie verließen das Haus des Herrn, also das Volk, des Gottes ihrer Väter, und dienten den Aschera-Bildern und Götzen. Da kam der Zorn über Juda, obwohl ja eine Erweckung geschehen war, und Jerusalem um dieser ihrer Schuld willen. Und Gott sandte den Propheten zu ihnen, dass sie sich zu dem Herrn bekehren sollten. Und die zeugten wieder sie, aber sie nahmen es nicht zu Ohren. Und der Geist Gottes erfüllte Sacharja, den Sohn Jojadas, des Priesters, der trat oben über das Volk und sprach zu ihnen, so spricht Gott, warum übertretet ihr die Gebote des Herrn und wollt kein Gelingen haben? Denn ihr habt den Herrn verlassen, so wird er euch wieder verlassen. Aber sie machten einen Bund gegen ihn, steinigten ihn nach dem Gebot des Königs im Hof am Hause des Herrn. Also der Glaube in ihm zeugte davon, dass der Sieg schlussendlich doch des Herrn ist. Auch wenn ihr abtrünnig werdet, auch wenn ihr mir das Leben nehmt dafür, dass ich euch die Wahrheit sage, bleibt der Sieg doch des Herrn. Ihr könnt mir nur das äußere Leben nehmen. Das war dieser Glaubensschritt, den er hier in die Öffentlichkeit tat. Alle Glaubenshelden in Hebräer 11, Vers 39, die vor uns gelebt haben, haben das Zeugnis der Wahrheit Gottes, dass er eine Belohnung zum ewigen Leben bereithält. Dieses Zeugnis haben sie alle empfangen. Alle haben dieses Zeugnis bekommen. So lesen wir in Vers 39. Es wird eine Belohnung geben für diesen Glauben. Auch wenn sie noch nicht die Vollerfüllung der Erlösung in dem Messias gesehen haben. Aber ihr Handeln war darauf hin. Sie wussten, die Belohnung kommt. Und darum liebten sie ihr Leben auf der Erde nicht, wenn es um den Glauben ging, weil sie wussten, sie werden Sieg haben durch Gott. Er hat das letzte Wort. Sie haben nichts zu verlieren. Diese Zeugen also glaubten, obwohl sie die Erfüllung des einmaligen Opfers zur Befreiung in Jesus noch nicht sahen und sehen konnten. Und hier kommt wieder das kleine Wörtlein, wie viel mehr sollte die hebräische Gemeinde, sollten wir an den Sieg nach den Leiden der Zeit und den Lohn der Glaubenstreue festhalten. Wie viel mehr? Wie viel mehr? Als Kinder Gottes sollen wir stets darin leben und verankert bleiben, dass wir in Jesus Christus bereits vollendet sind. Wie wir es uns in den Tagen immer wieder gesagt haben, wir leben von der Vollendung aus. Wir sollen in diesem Bewusstsein stehen, wie es auch Kolosser 2, Vers 10 sagt, dass wir vollkommen sind. Ja, wir sind gerecht und wir sind heilig. Wir sind vollkommen. Warum wollen wir der Unvollkommenheit wieder die Ehre geben und den Sieg zusprechen? Die Vollkommenheit hat den Sieg. Ihr gebührt die Ehre. Dem Vollkommenen und seiner Vollkommenheit, die er in die Seinen gesetzt hat. Gerecht, heilig und vollkommen. Und in Treue wollen wir diese Hoffnung festhalten und uns durch nichts das Ziel verrücken lassen. So schreibt ja der Apostel Paulus auch an die Kolosser, so wie ich es zuvor eben aus dem Kolosserbrief zitiert habe, wir sind vollkommen. Und er sagt, lasst euch dieses Ziel nie und durch nichts verrücken. Haltet daran fest, lasst euch das nicht wegnehmen. Fangt nicht an zu straucheln, indem ihr auf euch selbst blickt und denkt, ach, wie schwach bin ich doch, wie unvollkommen bin ich doch, da kann ich ja auch keinen Sieg haben, ich kann kämpfen und es lohnt sich nicht. Lasst euch dieses Ziel nicht verrücken. Ihr seid vollkommen in ihm. Ja, Kolosser 2, Vers 18, lasst euch von niemandem das Ziel verrücken. Denn die, die das wollen, das Ziel verrücken, die gehen nach eigener Wahl einher in Demut und Geistlichkeit der Engel, davon sie überhaupt keine Ahnung haben, nichts wissen. Die dieses Ziel euch streitig machen wollen, sind Leute, die gar keine Ahnung haben von dem Sieg Gottes. Sie tun nur so. Und sie hacken nur auf eurer Unvollkommenheit nach außen rum, und präsentieren sie euch ständig, um euch schwach zu machen. Und sagen, schaut mal, was für elende Leute ihr seid. Die haben keine Ahnung, steht hier. Sie reden nur von sich selbst. Eigenerwählte Demut. Und sie wissen nichts davon. Sie sind ohne Ursache aufgeblasen in ihrem fleischlichen Sinn. Wir haben Sieg, weil wir vollkommen sind in Christus und weil wir im Glauben festhalten an dem, was er vollbracht hat. Trotz unserer äußeren noch Unvollkommenheit dürfen wir Glauben und Glaubenstaten aus dem vollkommenen Christus tun. Trotz unserer Unvollkommenheit äußerlich dürfen wir Glaubenstaten der Vollkommenheit Christi, so nenne ich es jetzt mal, tun. Der Vollkommenheit Christi tun. Glaube ist stark und siegreich. Die Hilfe des Herrn kommt nie zu spät. Wir haben nichts zu verlieren und nichts kann uns schaden oder lösen von der Liebe Gottes und von der Gnade Christi. Nichts. Da lese ich zum Schluss die Verse aus Römer 8, die Siegesverse, Vers 35, 37 bis 39. Wer will uns scheiden von der Liebe Gottes? Trübsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefährlichkeit, gefährliche Dinge oder Schwert. Wie er geschrieben steht, um deinetwillen werden wir getötet den ganzen Tag. Wir sind geachtet wie Schlachtschafe. Aber in dem allen überwinden wir weit, um des Willen, der uns geliebt hat. Denn ich bin gewiss, dass weder Tod noch Leben, weder Engel noch Fürstentümer noch Gewalten, weder Gegenwärtiges noch Zukünftiges, weder Hohes noch Tiefes, noch keine andere Kreatur mag uns scheiden von der Liebe Gottes, die in Christo Jesu ist, unserem Herrn. Glaube von Gott durch den Heiligen Geist in uns birgt den vollkommenen Sieg in sich über alle Dinge, die uns begegnen und noch begegnen werden. Denn wir werden Jesus sehen, wie er ist. Wir werden erhoben zu ihm in seine Herrlichkeit, weil wir durch ihn vollkommen gemacht sind.